Nein, Religion habe ich nicht erst mit den Radikalen getroffen, sondern viel früher durch meine Opa und Oma. Und es gibt ganz, ganz viele positive Inhalte, die mir mal vermittelt hat, die ich natürlich nicht aufgeben will. Es gibt aber natürlich auch davor und auch während meiner Radikalisierungszeit Inhalte, die ich hinter mir lassen will. Und das ist nicht so einfach. Wenn es um Angstpädagogik geht, dann ist es nicht so einfach, von heute auf morgen zu sagen, daran glaube ich nicht, sondern es ist immer, was immer wieder vorkommt und das werde ich meine Kinder ersparen lassen, weil ich glaube, dass eine Glaube aus Angst ist eine sehr schwache Glaube.
Warum driften denn Jugendliche in Deutschland, die ja eigentlich in einem ja, demokratischen System aufwachsen, vielleicht auch materielle Güter sind befriedigt, warum driften die in so eine Radikalisierung ab, dass sie sich auch in so einen bestialischen Krieg zum Teil nach Syrien fahren?
Das sind junge Menschen, die auf der Suche nach Ersatzfamilie, nach Ersatzvaterfiguren, das sind Jugendliche, die Orientierung und Halt brauchen und das auch von den Islamisten bekommen. Es geht ihnen nicht nur um Kampf, sondern es geht ihnen um eine gewisse Religionsverständnis, wo sie die Verantwortung abgeben, wo sie ihre Alltag geregelt werden, wo sie aufgewertet werden. Sie gehören zu einer Elite, sie sind eine Gruppe, die die Welt beherrschen werden und langsam, langsam wird aus dieser Ideologie auch Hass und Taten und diese Taten kann man natürlich auch in Syrien ausleben. Diejenigen, die nach Syrien gehen, ist nur die Spitze des Eisberges. Und das sind Menschen, die meistens Lust empfinden am Töten, also unreife Persönlichkeiten, die auf der Suche nach Abenteuer, nach Adrenalinkick, die das Gefühl bekommen, über Leben und Tod zu entscheiden, die mit Videospielen groß geworden, die unreflektiert sind. Und das ist diejenigen, die dann von IS angesprochen werden. Es gibt aber genug viele radikale Jugendliche, die in Deutschland leben, Gewalt ablehnen, aber die Werte dieser Gesellschaft ebenso.
Sie haben in Ihrem Vortrag auch den Begriff Generation Allah gebraucht. Was versteht man unter diesem Phänomen?
Ich nutze diesen Begriff, weil ich weg will von Islamismus, alles nur unter Dschihadismus zu verstehen. Also diejenigen, die Anschläge machen oder die Salafisten, die organisiert sind, die zu bestimmten Moscheen gehen. Sondern ich will diejenigen erreichen, die ich Generation Allah nenne. Und das sind Menschen, die zu unseren Schulen gehen, die zu unserer Gesellschaft gehören, die man nicht von Verfassungsschutz beobachten soll, die man nicht irgendwie mit Sicherheitsapparate als Gefährder bezeichnen soll, sondern Alltagssituationen von Menschen, von Jugendlichen, die unsere Werte ablehnen, die Gleichberechtigung ablehnen, die ein Islamverständnis in sich tragen, der hochproblematisch ist, die Angstpädagogik betreiben, die Sexualität tabuisieren, die antisemitische Einstellungen in sich tragen, die an Verschwörungstheorien glauben. Und die müssen wir erreichen. Und die sind diejenigen, die in der Zukunft den Pool ausmachen, von dem die Radikalen ihre zukünftige Anhänger fischen werden. Und die Frage, wer ist da zuerst, um diese Jugendlichen pädagogisch zu gewinnen? Wir oder die Islamisten?
Also wenn man die Ideologie des IS manchmal so im Fernsehen wahrnimmt, ist auf der einen Seite das Rückständige, das Archaische, sage ich mal, aber auf der anderen Seite auch kombiniert mit westlichen Konsumgütern, iPhones, die manche Krieger posieren mit Ray-Ban-Brillen vor enthaupteten Körpern. Ist das eine Art Ideologie voller Widersprüche oder ist es denen gar nicht klar oder ist es was Neues, was da am Entstehen ist, was Verbindendes zwischen ja, der westlichen Welt und dem archaischen, rückständischen?
Also widersprüchlich definitiv, aber sie rechtfertigen das, indem sie sagen, dass sie das benutzen, um ihre Ideologie, diese rückschrittliche Ideologie, zu vermitteln. Ohne Internet, ohne iPhones, ohne Facebook, ohne Twitter werden sie nicht mal ein Drittel dieser Menschen erreichen. Und jetzt können sie das massenhaft tun und deshalb rechtfertigen sie das. Aber eigentlich wollen sie eine Gesellschaft, die genauso funktioniert wie damals vor 1500 Jahren. Es wird hochromantisiert, was da in der Wüste von Arabien passiert und wie der Islam damals entstand. Aber sie werden das nicht ohne iPhones und nicht ohne ihre Technologiegeräte schaffen und schaffen wollen. Und deshalb ist das ein Widerspruch in sich.
Ist der Islam reformierbar?
Jede Religion ist reformierbar. Die Frage, ob die Anhänger ob die Anhänger in der Lage sind, das zu tun. Ich glaube daran, und wenn ich nicht daran glaube, dann werde ich auch diese Religion verlassen, weil ich glaube, dass eine Gruppe von Muslimen schon jetzt existiert, die ihre Religion auf so eine Art und Weise versteht und auslebt, die nicht zu Konflikten mit der Gesellschaft, mit der Grundwerte dieser Gesellschaft steht. Das sind Menschen, die spirituell sind. Das sind Menschen, die in den Medien nicht zu sehen sind, die ihre Religion keine politische Dimension geben, die genauso arbeiten wie alle anderen, die genauso Familien haben wie alle anderen. Diejenigen, die laut sind, sind diejenigen, die einen politischen Islam in sich tragen, der nicht reformierbar ist. Aber anderes ist möglich und da müssen wir alles tun, um das zu versuchen.
Was müssen wir als Gesellschaft oder was können wir als Bürger tun, damit wir ja die Generation aller, wie sie es nennen, nicht jetzt schon verlieren? Und was können wir tun, damit Integration gelingt?
Also Integration gelingt, wenn wir emotionale Zugänge zu diesen Menschen schaffen. Das heißt, nicht diese Menschen betreuen als Ehrenamtler, sondern mit diesen Menschen zu tun als Nachbar, als ein WG-Partner, als Partner, als Kollege, als Mitstudent und Mitschüler. Nur so kann Integration funktionieren. Wenn es um Generation aller geht, dann ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Lehrer müssen sich fortbilden, die Universitäten müssen Konzepte liefern, um mit den Menschen umzugehen. Wir brauchen Kampagnen im Internet. Mit jeder Person kann entgegensetzen, in Diskussion reingehen und nicht sie flüchten, wenn es darum geht, die Werte dieser Gesellschaft zu verteidigen und darüber mit den Menschen auf Augenhöhe zu diskutieren. Wir brauchen digitale Sozialarbeit, wir brauchen kritisches Denken fordern und wir müssen auch einfach aufmerksam sein, wenn wir bestimmte radikalen Tendenzen beobachten, unsere Freundschaft, in unserer Klasse oder in unseren Nachbarn, dann müssen wir entsprechend das auch melden und professionelle Beratung holen, um diese Menschen zu erreichen, bevor es zu spät ist.
Sie tingeln ja ganz viel rum durch Talkshows, halten Vorträge, sind total engagiert. Ist das nicht so eine Art Kampf gegen die berühmten Windmühlen manchmal?
Nein, ich habe mir versprochen, ich tue diese Arbeit, solange ich das Gefühl habe, dass ich was bewegen kann. Ich habe eine Ausbildung, ich kann auch ganz anders arbeiten und eine Praxis öffnen und ich werde mit solchen Themen nichts zu tun. Wahrscheinlich wird meine Familie sogar glücklicher mit so einer Entscheidung sein, weil es nicht einfach ist, über solche Themen zu reden und öffentlich auch das zu tun. Aber ich tue das leidenschaftlich, weil ich merke, dass eine gewisse Entwicklungen da sind. Ich meine, vor dem Wahlen und nach dem Wahlen bekomme ich auch die Möglichkeit, mit Politiker darüber zu reden, Politiker zu beraten, Universitäten zu beraten, normale Menschen, Alltagmenschen anzusprechen und etwas zu bewegen. Und solange ich das Gefühl habe, dass ich was bewege, mache ich das weiter. Ansonsten habe ich einen Plan B.
Letzte Frage. Sie sind seit diesem Jahr, haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Fühlen Sie sich wohl in diesem Land? Ist das Ihr Land?
Haben Sie recherchiert? ja, natürlich. Also die deutsche Staatsangehörigkeit habe ich bewusst beantragt. Ich habe vorher die unbefristete Aufenthalt, das heißt, ich konnte hier bis Ende meines Lebens leben. Aber die Staatsangehörigkeit war für mich ein Symbol, die dazugehören, ein Symbol der Mitgestalten. Ich war sehr stolz, wählen gehen zu dürfen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für mich gewesen. Und das tue ich, weil ich in diesem Land eine Heimat gefunden habe, weil ich hier angekommen bin. Aus dem fremden Menschen sind Freunde geworden, Familien geworden und das ist etwas, was nicht immer so endet. Und deshalb beantworte ich die Frage definitiv mit ja. Das ist meine Heimat, habe ich aber natürlich die andere Identität nicht vergessen und nicht ausgeblendet. Teil von mir ist palästinensisch, Teil von mir ist israelisch, Teil von mir ist muslimisch, arabisch. Und das ist genau das, was ich viele Jugendliche beibringen will. Sie können alles Mögliche sein und das steht nicht im Konflikt miteinander. Und Deutsch sein bedeutet nicht, das aufzugeben, was man vorher war, sondern das zu integrieren, was vorher war, in das Deutschsein von jetzt.